Wir hören zur Predigt heute die alttestamentliche Lesung für den zweiten Advent im Buch des Propheten Jesaja im 63. und 64. Kapitel. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser sieden macht. Dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust, das sie nicht erwarten. Und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Und dass man von alters her nicht vernommen hat, kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Lasst uns miteinander beten mit Worten des heiligen Bernhard von Clairvaux. Komm, du Glanz der göttlichen Herrlichkeit, du Kraft und Weisheit Gottes, wandle unsere Nacht zum Tag und erleuchte unsere Augen. Stärke den Mut, führe uns an deiner Hand und leite uns auf deinem Weg. Amen. Liebe Gemeinde, Gott anzurufen, so wie es die Worte des heiligen Bernhard von Clairvaux tun, die ich gerade gelesen habe, Gott anrufen, komm Gott, du Glanz der Herrlichkeit, komm mit deiner Kraft, stärke uns, wandle Nacht zum Tag. Gott so anzurufen, liebe Schwestern und Brüder, auch das ist Advent. Zu Gott zu beten, zu flehen, zu rufen, ja, vielleicht sogar zu schreien und zu klagen. Es geht darum, dass Menschen zu Gott rufen, weil sie sich eben von ihm noch etwas erwarten. Wenn Gott aus dem Blickwinkel der Menschen ganz verschwindet und Gott für Menschen gar kein Thema mehr ist und sie deshalb natürlich auch von ihm nichts erwarten, dann brauchen sie noch nicht einmal mehr klagen oder seufzen vor Gott. Zu Gott rufen, vor allem auch in der Bedrängnis, in Sorgen, in der Not, im Wissen darum, Gott kann uns etwas geben, was wir uns selbst nicht geben können. Aber die Frage ist, wird er es mir geben, wenn ich bete? Die Frage ist, hört er mich? Will er überhaupt hören, was ich sage? Oder klopfen wir bildlich gesprochen an verschlossene Türen? Stoßen wir vielleicht auf taube Ohren, wenn wir in jenes altes Adventslied einstimmen, das Friedrich von Spee am Anfang des schrecklichen 30-jährigen Kriegs gedichtet hat? O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel lauf, reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab wo Schloss und Riegel für. Dieses Lied, liebe Gemeinde, beschreibt mit ähnlichen Worten, wie wir es gerade aus dem Buch des Propheten Jesaja gehört haben. Blicke herab vom Himmel, schreibt sie Jesaja, und schau hernieder von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Mit diesen oder ähnlichen Worten haben immer wieder Menschen gerufen, gebetet, geseufzt und sich an Gott gewandt. In der Vergangenheit und auch in unserer Zeit. Menschen, die nicht mehr ein- und auswussten und deren einzige Hoffnung Gott geblieben war. So oder ähnlich beten vielleicht Menschen, die hungern und nicht wissen, wie es morgen weitergeht. Kranke, denen die Medizin keine Perspektive mehr machen kann. Trauernde, die keinen Trost finden. Christen, die um ihres Glaubens willen diskriminiert, verfolgt und vielleicht sogar getötet werden. Menschen, die unter Gewalt der Herrschenden leiden, unter Krieg und Terror jeden Tag aufs Neue nur von Gewalt umgeben sind. Ach Gott, dass du den Himmel zerrissest und kämst hier auf diese Erde und würdest endlich Ordnung machen, Frieden machen. Im Grunde genommen, liebe Gemeinde, ist es immer wieder die Frage nach der Macht Gottes. Immer wieder die Frage nach der Möglichkeit seines Einschreitens. Ja, oftmals, und das klingt auch in diesen Worten ja durch, oftmals der Wunsch, dass Gott mit Gewalt die Verhältnisse dieser Welt, die ungerechten Verhältnisse dieser Welt mit Gewalt zerstören soll. Und liebe Gemeinde, wer könnte diesen Wunsch nicht verstehen, wenn er das Elend mancher Menschen betrachtet? Dabei bekennen die Gläubigen damals und heute: Du, Herr, bist unser Gott, unser Erlöser. Das ist von alters her dein Name. Aber wie schon Jesaja, fragen auch wir uns manchmal: Ja, wo ist denn Gott nun dein Eifer? Wo ist denn nun deine Macht? Kann Gott das denn alles zulassen? Eine sehr alte Dame, es war noch in meiner Fahrstelle in Hessen, musste in ein Pflegeheim. Ich habe sie dann gleich, unmittelbar nachdem sie dort war, am Tag danach oder zwei Tage danach besucht. Und dann sagte sie mir, ich merkte in ihrer Verzweiflung, sagte sie mir: Herr Pfarrer, ich habe gebetet, aber er hat mich nicht gehört. Sie hatte das Gefühl, Gott regt sich nicht. Er ist nicht an ihrem Schicksal interessiert. Er hat nichts dagegen unternommen, dass sie in diesem Pflegeheim gelandet ist. Der Reformator Johannes Calvin, als Lutheraner kann man den ruhig auch mal zitieren, vor allen Dingen, wenn er was Gutes sagt, formuliert es so: Gott ist dem Anschein nach im Himmel eingeschlossen, wenn er keine Hilfe bringt und sich sogar nicht darum kümmert, was auf Erden vor sich geht. Dem Anschein nach, sagt Calvin, im Himmel eingeschlossen. Aber der Glaube singt trotzdem: Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Und schon König David sagt: Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Worauf beruht solches Vertrauen? Worauf beruht solches Vertrauen gegen allen Augenschein in dieser Welt? Einzig und allein darauf, liebe Gemeinde, einzig und allein darauf, dass Gott den Himmel schon längst zerrissen hat und herabgekommen ist. Im Johannesevangelium sagt Jesus: Ich bin vom Himmel gekommen, damit ich den Willen tue dessen, der mich gesandt hat. In Christus ist Gott wirklich herabgekommen. Ist er heruntergekommen im wahrsten Sinne des Wortes auf diese Welt, in diese Welt mit all ihren Schatten und Dunkelheiten. Doch er ist gekommen, wie es in dem Adventslied Dein König kommt in niedern Hüllen heißt, O mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere. Die Gewaltlosigkeit und anscheinende Machtlosigkeit des Kommens Jesu hat schon immer zur Frage geführt, ob er denn nun wirklich den Himmel zerrissen hat. Oder wie schon Johannes der Täufer fragen lässt, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Gott ist ja so gekommen, liebe Gemeinde, dass wir weiter rufen müssen, ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab. Und obwohl uns das Evangelium zuruft, das Licht scheint in der Finsternis, verbreitet sich doch wieder Gottes Ferne und Finsternis. Und das, liebe Gemeinde, gerade in unserer Zeit. Es wird ja immer wieder gefragt, warum denn die Botschaft der christlichen Kirchen heute in dieser Welt, vor allen Dingen in unserer Gesellschaft, ich spreche von unserer westeuropäischen Gesellschaft, warum denn die Botschaft der Kirche so wenig bei den Menschen ankommt? Und kürzlich las ich darauf einen ganz sachlichen und nüchternen Kommentar, der mir gefallen hat. Und der Soziologe, der auf diese Frage antwortet, sagt: Die Kirche spricht von Gott in einer gottlosen Welt. Genau das ist es. Die Kirche spricht von Gott in einer gottlosen Welt. Wer soll denn das Gerede von Gott hören wollen, wenn die Welt gottlos geworden ist? Warum ist das so? Weil Gott sich von uns, liebe Gemeinde, nicht so biegen lässt, wie wir es gerne hätten. Wie jeder und jede von uns, jeder Einzelne und jeder Einzelne es in einer ganz bestimmten, vielleicht auch Notsituation gerne hätte. Ja, und ich sage es einfach mal so direkt. Und weil Gott nicht millionenfach oder milliardenfach ständig mit Gewalt wie ein Blitz vom Himmel auf diese Erde fahren möchte, wenn Milliarden von Menschen so oder auch noch ganz anders ihn darum bitten. Wie würde das hier zugehen? Gott möchte viel mehr, und das hat uns Christus vorgelebt. Gott möchte vielmehr, dass wir selbst auch Licht werden. Licht, das in der Finsternis scheint. Er hat uns zu seinen Mitarbeitern gemacht. Seiner Kirche die Weisung gegeben, und nur dafür ist sie da. Seiner Kirche die Weisung gegeben, seinen Auftrag weiterzuführen bis an die Enden der Welt. Dabei hat er eben auch die Mittel festgelegt. Die Mittel, die nämlich anders sind als sonst üblich in dieser Welt. Seine Mittel sind die Macht der Barmherzigkeit und die Gewalt der Liebe. Doch diese Barmherzigkeit Gottes, sie ist keine Schwäche, wie manche meinen. Sie ist Zeichen seiner Stärke. Sein Zepter ist Barmherzigkeit, so singen wir. Aber sie ist eben sein Zepter, Ausdruck seiner Allmacht, mit der er seine Barmherzigkeit durchsetzen wird gegen allen Widerstand. Immer wenn Gott in dieser Welt eingegriffen hat, heißt es, dass sich diese Erde bewegt, dass sie bebt und erschüttert wird. Denken wir an den Karfreitag oder an den Ostertag. Alles Zeichen dafür, dass wir Gott eben nicht in der Hand haben, sondern er uns. Und jederzeit fähig, uns zu nehmen, was wir in unseren Händen so gerne festhalten. Festhalten, was doch oft am Ende nur vergänglich und äußerlich ist. Bis hin zu unserem Leben, das er uns zu nehmen scheint und in seiner großen Barmherzigkeit aber anders, größer und neuer und schöner schenkt. Und erst dann wird es heißen, dass kein Ohr gehört, kein Auge gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Bis das aber soweit ist, bis dahin werden wir beten, klagen, manchmal auch seufzen und weinen. Wir werden beten, rufen mit den Worten des Propheten Jesaja, mit unseren eigenen Worten oder mit denen unseres Predigtliedes, das wir jetzt miteinander singen. Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend zu dem Vaterland. Amen.